Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet per Telefon ist Professor Dr. Klaus Eurich. Herr Professor Eurich, sind Sie mit dabei in der Leitung? Professor Eurich?
Ja.
Ja, jetzt.
Ich bin mit dabei.
Jetzt haben wir die Technik auch, den Ton hochgeschaltet. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen kann, Sie sind Hochschullehrer für Journalistik an der TU Dortmund mit dem Schwerpunkt Kommunikationswissenschaften und Ethik und auch Leiter für Führungsakademie an der Stiftung für westöstliche Weisheit am Benediktushof. Und Sie sind Kontemplationslehrer und Autor mehrerer Bücher. Wenn ich mit einer persönlichen Frage beginnen darf. Wir haben ja den Kontext dieser Radiosendung daran gestellt, auf dem Weg zu einer neuen planetarischen Kultur und auf dem Weg zu einer neuen integralen Bewusstseinskultur. Etwas, worüber Sie auch in einigen Wochen beim Kongress in Heiligenfeld für Bewusstsein, Bewusstseinsforschung und Bewusstseinsentwicklung sprechen werden. Wie kommt man als Kommunikationswissenschaftler zu dem Punkt, über eine neue integrale Bewusstseinskultur zu sprechen?
Naja, zunächst mal sind solche Etiketten, Kommunikationswissenschaftler oder was auch immer, eher doch etwas Äußerliches. Das habe ich irgendwann mal studiert, das ist sehr, sehr lange her. Das lehre ich heute in bestimmten Bereichen, aber daraus beschränkt sich ja nicht die gesamte Identität und das gesamte Sein. Sondern gerade wenn man sich mit Kommunikation beschäftigt, dann ist das ja etwas, was an sich sehr entgrenzt ist, was alles berührt, weil der Mensch ist immer Kommunikation. Man kann eben nicht kommunizieren, wie der Paul Watzlawick das mal gesagt hat. Und von daher gibt es eigentlich auch so gut wie keine Frage, die davon unberührt bliebe. Das ist das Erste. Und das Zweite, ich habe Wissenschaft nie streng disziplinär gesehen, sondern immer als einen Anreiz, über die eigenen Grenzen hinauszuschauen, interdisziplinär, transdisziplinär und die Philosophie eigentlich immer auch als der Boden, als die Mutter von allem, aus dem heraus sich auch letztendlich alles entwickelt. Und so ist bei mir in den letzten 20, 25 Jahren der Rahmen entstanden, in dessen Kontext ich mich eben auch mit Fragen der Spiritualität, eben auch mit Fragen der Integralität und der Entwicklung des Menschen hin zu einem integralen Bewusstsein beschäftigt habe.
Jetzt ist ein integrales Bewusstsein und eine integrale Bewusstseinskultur ja nicht etwas, was unbedingt im universitären Rahmen eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn Sie über Perspektiven einer integralen Bewusstseinskultur sprechen, was fasziniert Sie daran oder was beschäftigt Sie daran, wo Sie denken, das ist etwas, das für die heutige Zeit wichtig ist, das ist etwas, über das wir nachdenken sollten, das ist etwas, das wir vielleicht gemeinsam entwickeln sollten?
Ich würde das noch wesentlich schärfer formulieren. Ich würde nicht sagen, es ist etwas, worüber wir nachdenken sollten oder es ist interessant, sondern ich würde sagen, es ist die Grundvoraussetzung dafür, wenn wir als Gattung überhaupt eine Chance noch haben wollen auf diesem Planeten. Weil die Bewusstseinskulturen, die bislang existieren, die Bewusstseinskulturen, in denen wir uns aufhalten, in ihrer Enge und in ihrer Begrenztheit ja die Kernursache für die Probleme sind, die wir im Moment auf der Erde haben. Probleme, die ja vom Menschen verursacht sind und vom Menschen auch kontinuierlich weiter verstärkt werden. Also wir müssen diese ganze Entwicklung nach meiner Auffassung evolutionär betrachten. Wir müssen genau schauen, wo stehen wir jetzt? In welchem Zeitalter befinden wir uns jetzt und befinden wir uns noch? Wie ist die Situation? Was heißt das für die Rolle des Lebens auf der Erde? Und dann kommt die Frage, wie können wir überhaupt weitergehen? Und dann ist eben das Integrale als die nächste Bewusstseinsstufe das, was vor uns liegt, aber wo wir ja auch schon sehr, sehr große Schritte in den Kulturen dieser Erde gegangen sind. Das sollte man nicht übersehen.
Ja, Sie haben natürlich jetzt in diesen Anmerkungen ein paar ganz grundlegende Dinge gelegt. Das eine ist, Sie haben gesagt, das Problem sind unsere Bewusstseinskulturen. Das ist natürlich schon eine Aussage, die wirklich die ganzen Probleme, die wir ja zweifellos als Gattung haben, seien es unsere ökologischen Probleme, unsere sozialen Probleme, unsere wirtschaftlichen Probleme, die gerade sehr offensichtlich und sehr zugespitzt sichtbar sind, zu sagen, dass das letztendlich Probleme einer Bewusstseinskultur sind, ist natürlich eine gewisse Aussage, die mich reizt, einfach nachzufragen, wie kommt man zu dieser Annahme? Oder was meinen Sie damit?
Wir bewegen uns im Moment immer noch in einem vorherrschenden Bewusstsein, was charakterisiert ist durch Egozentrizität auf allen Ebenen. Mhm. Unseres Personseins, unseres Kulturseins, unseres Staatsseins, unseres Religionsseins. Immer geht es um das jeweils eigene. Und wir glauben immer noch, unsere Identität dadurch zu finden, dass wir uns von anderem abgrenzen, dass wir anders sind. Wir leben also noch überhaupt nicht in dem Bewusstsein universaler Verbundenheit, in dem Bewusstsein wirklich auch der wechselseitigen Verbundenheit allen Seins. Das heißt, wir haben uns als wirkliches Leben auf diesem Planeten noch überhaupt nicht verstanden. Und das ist das, was vor uns liegt. Und dazu brauchen wir einfach eine Bewusstseinskultur, die sich auch auf andere Füße stellt, auf einer wesentlich weiteren Plattform bewegt, als die, die im Moment vorherrscht und die fast ausnahmslos durch das charakterisiert ist, was wir mit dem Begriff der Rationalität und des rationalen Wissens umschreiben. Mhm. Ich kann das gerne ein bisschen erläutern und gerne, verdeutlichen, ja, was ich damit meine, dass auch vielleicht der Begriff des Integralen an der Stelle ein bisschen klarer wird.
Oder lassen Sie mich vielleicht andersrum nochmal nachfragen, wenn Sie wirklich das auch wirklich zuspitzen auf die egozentrische Orientierung unserer Bewusstseinskultur, dann ist das Menschen mit einem starken spirituellen Hintergrund oft sehr intuitiv, einsichtig, dass das das Problem ist. Andererseits denke ich, dass Sie mir wahrscheinlich auch zustimmen werden, dass unsere Wahrnehmung unserer Individualität, unsere Eigenständigkeit und Selbstständigkeit als Individuum ja nicht nur etwas ist, das jetzt problematisch gesehen werden muss, sondern durchaus etwas ist, das auch eine große kulturelle und Bewusstseinserrungenschaft ist, dass wir uns als eigenständige Individuen wahrnehmen, die selbstständig Verantwortung übernehmen können für die Welt, in der wir sind.
Natürlich. Da stimme ich Ihnen ganz uneingeschränkt zu. Es darf halt nur nicht bei dieser Eigenwahrnehmung bleiben. Mhm. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Evolutionsbezogen betrachtet könnte man sagen, die Menschheit befindet sich in einem pubertären bis spätpubertären Stadium. In diesem Stadium ist es wichtig, das Ich zu finden. In diesem Stadium ist es auch sehr wichtig, über Abgrenzung zu anderen viel mehr über die eigene Identität zu lernen. Mhm. Aber dieses Stadium darf nur ein Übergangsstadium sein. Und ich finde es auch wichtig, dass wir dann in Zukunft nicht mehr sprechen von Individualität. Ich halte diesen Begriff schon für vielleicht die größte Täuschung in der abendländischen Philosophie. Okay. Als gäbe es ein Individuum, also ein im Letzten nicht mehr Teilbares. Da steht so dieser Autonomie-Gedanke dahinter, der uns aus allem herausnimmt und in der Folge eben dann auch kulturell etc. dieser Machbarkeitsgedanke, wir bekommen das schon alles irgendwie hin. Also Erkennen der Personalität, das ist ein besserer Begriff als Individualität, meine ich. Erkennen der Personalität, ja. Ich kann auch nur vom Ich her kommend zum Wir fortschreiten und auch dann zu dem planetarischen Bewusstsein fortschreiten und zum der Verbundensein mit dem Leben an sich. Aber es würde alles blockieren an Zukunftsoptionen, die wir haben, wenn wir gleichsam dieses Bewusstsein vom Ich und diese damit verbundene auch Selbstbezüglichkeit und auch eine Einschränkung der Wahrnehmung, die alles nur von mir her betrachtet, die also für wirkliche Empathie zum Beispiel nicht fähig ist, heransehen würden. Das ist eine evolutionäre Sackgasse.
Das Zweite, was Sie reingebracht haben, ist die Fragestellung der Rationalität. Und auch hier würde man von einer spirituellen Sichtweise oft sehr schnell auch zustimmen und sagen, natürlich, alles sozusagen auf eine Rationalität runterzubrechen, ist Teil der Problematik unserer westlichen europäischen Kultur. Und gleichzeitig möchte ich trotzdem wieder auch die Gegenfrage stellen. Ich meine, das Gespräch, das wir jetzt gerade führen, versuchen wir ja auch auf einer rationalen Grundlage zu führen. Das heißt wirklich,
Natürlich.
wir versuchen uns zu verständigen und wir versuchen uns zu erklären. Und wenn ich einfach ein Gegenbild machen kann, es geht ja nicht darum, dass wir uns gegenseitig indoktrinieren, sondern wirklich eine Verständigung auf einer vernünftigen Grundlage führen. Insofern ist natürlich die Rationalität sehr wohl etwas, das man auch kritisch hinterfragen kann. Aber letztendlich ist es doch auch eine Frage, wie man sie integrieren und zu etwas Höherem integrieren kann und nicht nur
Ja, natürlich.
runterbrechen auf etwas, was nicht
Das ist
rational ist.
die Anforderung. Aber Sie haben jetzt eben so eine neue Polarität ins Spiel gebracht. Sie haben also der Rationalität gegenübergestellt, das Indoktrinieren. Und ich glaube, das hat das, was ich meine, damit nun weniger als überhaupt nichts zu tun. Natürlich brauchen wir Rationalität. Es ist eine herausragende kulturelle Entwicklung und Hervorbringung, für die wir überaus dankbar sein müssen. Sonst könnten wir heute auch gar nicht telefonieren und wir hätten nicht die entsprechende technische Infrastruktur, um all dies durchzuführen. Das Problem besteht nur darin, dass wir im Verzug der Verwissenschaftlichung unserer Kultur, auch im Prozess der Weiterführung der Aufklärung an einem Punkt angelangt sind, wo wir nur das als wirklich anerkennen und respektieren, was mit den im Moment vorherrschenden Methoden der Rationalität in Wissenschaft und Forschung erkennbar ist, messbar ist, identifiziert werden kann. Und entsprechend beurteilen wir die ganze Welt. Und damit schränken wir natürlich auch unsere Potenzialität, unsere Möglichkeit als Mensch, Welt und Leben zu erkennen, in einem geradezu unglaublichen Maße ein. Ich möchte das mal an dieser Stelle ein klein bisschen vertiefen, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Also Rationalität ist eine Säule der Vernunft, eine ganz wichtige. Aber neben dieser einen Säule brauchen wir nach meiner Auffassung noch vier andere Säulen, die dann zu einem Integral zusammenwachsen. Die zweite Säule, würde ich sagen, ist der sinnliche und erfahrungsbezogene Weltzugang, weil Menschen sind Sinneswesen. Und Sinne spielen im Prozess der Erkenntnis, genau wie das Gefühl, das Empfindungsvermögen, eine ganz herausragende Rolle. Und auch das müssen wir lernen, als neue Potenz zu entwickeln, als neue Möglichkeit, Wirklichkeit zu schauen, anderes Leben zu verstehen, also auch das Herz mit ins Spiel zu bringen und die Freude und das Leid und die Trauer und die Begeisterung und die Liebe und die Zuneigung und die Abneigung. Alles sind jeweils verschiedene Blickweisen auf Welt und wir benötigen diese Pluralität der Welt. Wer sagt, ich urteile nur rational, lügt, weil es gibt keine eine Aussage, es gibt keine Entscheidung, die ich nicht auch treffe, ohne dass das Gefühl mit im Spiel ist. Also ihm einen aktiven Part geben. Die dritte Säule ist die Intuition. Also auch eine hohe geistige Kunst, wenn man lernt, Intuition zu erkennen, zu schulen und zu entwickeln. Also auch das mit einzubringen in Wahrnehmungs- und in Entscheidungsprozesse, was mir gleichsam als Wissen gegeben ist, ohne dass ich es rational erdenken kann oder ohne dass ich es fühlen kann. Die vierte Säule wäre das, was wir die Weisheit nennen auf der Erde. Die großen Weisheitslehren, die es in allen Kulturen gibt. Eine unglaublich geronnene Form des Menschheitswissens, auch etwas, wo ganz viel Offenbarungswissen drinsteckt, wo wir immer auch den Übergang haben und finden vom Menschlichen zum Göttlichen, zum Transzendenten. Das, was uns auch ins Verhältnis stellt auf der Erde, dass wir uns als Personen nicht so unglaublich überernst nehmen, dass wir die Dinge auch aus einem größeren und weiteren historischen Horizont her erkennen und verstehen lernen. Und das letzte schließlich, die fünfte Säule, die für mich auch damit hinzugehört, da würde ich einfach den Namen Kontemplation geben, also den Weg auch der Stille, den Weg der Versenkung, den Weg des mich berühren Lassens, weil ich eben nicht alles mit meinen Gedanken leisten kann. Es gibt eben auch etwas zwischen Himmel und Erde, das in mein Bewusstsein nur treten kann, wenn ich bereit bin, die Gedanken, die sonst immer alles schon in mir vorformen, zurückzunehmen. Kontemplation ist deswegen ja ein Schulungsweg, etwa im Zen oder in der christlichen Kontemplation oder verschiedenen anderen Meditationstechniken, in denen genau das eingeübt wird. So, diese fünf Punkte, das würde ich sagen, ist die Basis einer integralen Vernunft. Und das ist oder könnte unsere Aufgabe sein, sich dort hinein zu bewegen. Und zumindest diese 5 Möglichkeiten immer im Spiel zu haben, auch wenn im Alltagsleben vermutlich die Rationalität immer das ist, was am stärksten gefordert ist. Aber letzter Satz dazu, die Rationalität wird sich unter dem Hinzuziehen von Weisheit, von kontemplativer Schulung, von Intuition und von Gefühl auch selbst wandeln. Die Rationalität wird dadurch in einem ganz starken Maße reicher. Und dafür gibt es viele Beispiele von auch herausragenden Persönlichkeiten auf dieser Erde, die uns das gezeigt und die uns das gelehrt haben.
Sie sprechen wahrscheinlich auch deswegen von einer Weiterführung der Aufklärung und, und von, wenn ich Sie richtig verstanden habe, einer Erweiterung der Rationalität, weil es anscheinend hier eben nicht darum geht, Rationalität als solches in Frage zu stellen, sondern Rationalität zu erweitern, um diese anderen Säulen, die Sie hier mitgebracht haben. Wahrscheinlich auch deswegen das Wort integral, weil hier einfach Elemente wie Intuition, Weisheit, Kontemplation mit ins Bild gebracht werden, die der Rationalität, jedenfalls wie sie herkömmlich verstanden wird, so einfach nicht zugänglich sind und trotzdem wahrscheinlich einen Wert haben, um hier ein bewusstes Leben leben zu können.
Ja, da würde ich hinzustimmen. Ich würde nur Rationalität nicht als Überbegriff wählen. Ja. Rationalität ist für mich ein Zugang. Ich würde eher von diesem Neuen, wo wir uns hinbewegen, würde ich eher von einer integralen Vernunft sprechen. Mhm. Vernunft ist für mich da ein etwas umfassenderer Begriff. Ja. Denn Rationalität ist gerade auch im Kontext der Verwissenschaftlichung unserer Welt doch mehr oder weniger eindeutig belegt und mehr oder weniger eindeutig auch auf das reduziert, dass Wirklichkeit nur das ist, was wir mit bestimmten Verfahren erkennen können.
Gleichzeitig sprechen Sie ja davon, dass hier wirklich auch ein evolutionäres Geschehen sichtbar wird. Und dass dieser evolutionäre Hintergrund wahrscheinlich auch ein wichtiger Hintergrund ist, um überhaupt diese verschiedenen Elemente, die Sie hier mit reingebracht haben, die Sie als Säulen hier mitgenannt haben, in eine Ganzheit bringen zu können. Weil all diese Elemente wie Weisheit und Kontemplation sind ja nicht unbedingt jetzt ganz neue Elemente menschlichen Bewusstseins. Die haben wir als Kultur, als menschliche Kultur schon seit tausenden Jahren, jedenfalls Teile der Menschheit gepflegt und entwickelt.
Genau.
Gleichzeitig haben wir gerade im Westen, in Europa, eine Kultur der Rationalität entwickelt. Würden Sie sagen, dass es jetzt einfach darauf ankommt, diese verschiedenen Elemente in einer höheren Vernunft zusammenzubringen?
Ich glaube, dass das die Kernvoraussetzung ist. Und ich meine, wir erhalten hier ja auch mittlerweile wirklich sehr, sehr viel Unterstützung, Schützenhilfe durch auch die modernen Wissenschaften, auch vor allem die Naturwissenschaften, wenn ich mal nur an die Biologie denke oder auch wenn ich an die Physik denke, in denen uns im Prinzip genau dieses gezeigt wird, der Zusammenhang eigentlich von allem mit allem. Und das ist gleichzeitig immer auch der Verweis auf die Begrenztheit wissenschaftlicher Zugänge, die immer nur Teile sehen wollen, immer nur das Partielle sehen wollen und dann Gefahr laufen, das zu verabsolutieren. Der große Kulturanthropologe Jean Gebser, auf den sich ja auch Ken Wilber berufen hat und andere, der hat ja die Menschheitsgeschichte in diese bekannten unterschiedlichen Zeitalter eingeteilt. Er sagt also, wir haben irgendwann mal begonnen im Magischen. Da waren wir noch nicht wirklich Mensch. Der Mensch konnte sich noch nicht als anders erkennen, bezogen auf alles andere. Das Archaische zunächst mal, Entschuldigung. Dann sind wir fortgeschritten in das magische Zeitalter. In dem magischen Zeitalter, wo wir gelernt haben, Umwelt zu gestalten, gleichsam durch Kraft, durch Magie zu intervenieren, die Menschen aber auch alles andere, was lebte, gleichsam als sich ihnen gegenüberstehend gleichwertig anzusehen, ohne zu werten, ohne zu urteilen. Dann sind wir weitergegangen in das mythische Zeitalter. Da tauchte die Gottesfrage auf. Der Mensch hat da gelernt, er kann sich nicht mehr nur aus sich selber heraus erklären. Da muss doch etwas sein, was über mich hinausweist, etwas, was mich zieht, wo meine Sehnsucht herkommt. In dieser Phase hat der Mensch begonnen, auch über sich hinauszuwachsen. Es sind die ersten großen Kunstwerke entstanden, Architektur, die Philosophie, die großen Religionen sind gewachsen und so weiter. Und dann kam das rationale Zeitalter, das vierte, in der Scholastik beginnend, Hochphase der Aufklärung, Industriezivilisation. Da stehen wir heute auf dem Gipfelpunkt. Aber die Entwicklung, sagt John Gebser, ist damit nicht zu Ende. Und von ihm stammt ja auch der Begriff dann des Integralen. Nun, er sagt, es folgt das integrale Zeitalter. Und das heißt dann in dem Zusammenhang, alles, was vorher war, ist nicht verschwunden. Es ist immer noch da. Es lebt auch immer noch in uns. Aber es wird nun auf eine höhere Ebene geführt und es wird zusammengeführt und es wird auch in seiner Zusammengehörigkeit erkannt. Das ist das eine. Mhm. Und gleichzeitig können wir sagen, meint dann integral auch auf dieser Stufe, wir kommen aus dem Stadium heraus, dass wir alles nur von uns her betrachten oder unserer Kultur und den Zusammenhang des Lebens an sich erkennen, lernen vom anderen her zu denken, lernen vom anderen her zu empfinden, nicht zu urteilen, sondern die Unterschiede, die Differenz auch als den Motor der Evolution zu sehen. Ja, diese Stufen, das ist eine Geschichtsphilosophie natürlich, die dahinter steckt, aber lässt sich, glaube ich, lassen diese Stufen sich historisch sehr, sehr gut belegen, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, wenn wir mal genau genug heute hinschauen, werden wir sehen, dass diese Übergänge und nicht nur bei spirituell beheimateten Menschen, dass diese Übergänge in das Integrale hinein an den unterschiedlichsten Punkten auf der Erde bereits begonnen haben, sich zu verwirklichen und ins Leben zu treten. Und vielleicht eine letzte Bemerkung dazu, das finde ich auch ganz interessant, man kann diese Stufenlehre auch übertragen auf unser menschliches Personensein, im Prinzip auf jeden einzelnen Menschen. Ja, dieses Archaische, die pränatale Phase, die ersten Wochen, Monate, dann das Archaische, das kleine Kind, ganz in Egozentrizität lebend, dann das Mythische, der beginnende Glaube an eine Gottheit, die aber vorgestellt wird eben wie ein Mensch, anthropozentrisch, eine Vaterreligion, wie auch immer. Das vierte dann die Pubertät, da wo die Rationalität beginnt aufzusteigen, die Abgrenzung, das Erkennen in aller Schärfe notwendig. Viele Menschen bleiben dabei stehen, aber wenn es gut geht, auch in der persönlichen Entwicklung, im persönlichen Wachstum, folgt das Integrale. Und dann ist es auch das Spirituelle und dann ist es auch der Bezug der Transzendenz, der eigentlich alles zueinander in Verbindung stellt und uns gleichzeitig darauf hinweist, es gibt noch mehr, da ist noch etwas Größeres, da ist noch ein Raum, in den du dich immer weiter hinein bewegen kannst.
Sie haben ja auch vorhin angeführt, dass es von den Wissenschaften selber, von verschiedensten Bereichen einfach Anzeichen und Hinweise darüber gibt, über dieses Rationale hinaus, die über dieses Rationale hinaus weisen und haben hier einfach auch die Tatsache dieser allgemeinen Verbundenheit und der Interkonnektivität gebracht. Kann man wirklich sagen, dass diese Anzeichen der Wissenschaften über das hinausweisen, wo würden Sie das sehen? Wo spricht die Wissenschaft selber über etwas, was über dieses rationale Zeitalter hinaus zeigt?
Also ein ganz leuchtendes Beispiel dafür ist für mich Albert Einstein. Mhm. Von vielen ja wirklich auch als ein rein rationaler Denker verkannt. Albert Einstein war für mich auch ein Mystiker. Und Albert Einstein hat immer wieder formuliert, vor allen Dingen in einem Briefwechsel mit Sigmund Freud hat er das mal geschrieben, dass wirklich die edelste und tiefste Zugangsweise der Wissenschaft die spirituelle Weltsicht ist. Er sprach auch von kosmischer Religiosität. Mhm. Und er schrieb dann auch mal über seine Kollegen, und wer nicht mehr in Ehrfurcht versunken stehen und staunen kann, der ist so gut wie tot. Und dann schloss er diesen Brief, ich versuche das wörtlich gerade im Kopf hinzubekommen, an Sigmund Freud, mit den Sätzen, die kosmische Religiosität ist der edelste Zugang zum Wissenschaftlichen. Das war für mich so ein Beispiel. Und in Albert Einstein ist das natürlich durch seine ganze Biografie gewachsen, aber eben auch durch seine Forschung, weil Einstein sowohl was die allgemeine als auch die spezielle Relativitätstheorie betrifft und betraf, immer wieder an dem Punkt war, das hat er später dann auch formuliert, dass er gesagt hat, Es gab Punkte, an denen kam ich nicht weiter. Irgendwann natürlich habe ich dann wieder anfangen können zu rechnen und am Ende standen die Formeln. Aber der ganz entscheidende Durchbruch, sagt er, der ganz entscheidende Durchbruch, das war reine Intuition. Das war mir gegeben als ein Wissen. Und so hat er durch seine Biografie als Wissenschaftler Grenzen zu überschreiten, wo das Denken ihm nicht helfen konnte. Es wurde ihm gegeben, wie er sagt. Und gleichzeitig durch seine Einsicht auch in kosmische Zusammenhänge, in die Zusammenhänge des Universums, eine Demut entwickelt als Wissenschaftler, von der er sagte, eigentlich ist es genau dieser Zugang, der das Wesentliche ist und der das Wesentliche ausmacht und der uns auch aus unseren engen Denkschablonen herausholt.
Sie sprechen in Ihren Aufsätzen ja auch von zwei Begriffen, die mich sehr angesprochen haben. Sie sprechen von Verbundensein und Transpersonalität. Und Verbundenheit und Transpersonalität ist insofern eine spannende Art und Weise, darüber zu sprechen, als hier mehr gemeint ist als Interkonnektivität. Da ist ein menschlicher Bezug des Verbundenseins und des über sich selbst hinausgehens damit gemeint. Und Sie sprechen auch von einer existenziellen Synthese, die es wirklich braucht, um hier in eine neue integrale Bewusstseinskultur zu gehen. Mit diesem Verbundensein, Transpersonalität und vor allem mit dem Begriff einer existenziellen Synthese sind wir natürlich, ich würde sagen, als Mensch in einer viel tieferen Art und Weise angesprochen, als rein als rational denkende Wesen. Da ist etwas mit angesprochen, das wahrscheinlich direkt auf eine spirituelle Seite von uns hinweist. Würden Sie das so sehen?
Ja, unbedingt. Es ist die Frage, wie man Spiritualität in diesem Zusammenhang definiert. Das ist ja auch so ein oft missbrauchter und fehlgedeuteter Begriff. Ich würde Spiritualität einmal versuchen zu übersetzen mit zwei verschiedenen Blickweisen. Einmal Spiritualität zu sehen als gelebte Gottessehnsucht, was das auch immer sei, das Göttliche. Also eine starke Sehnsucht, die in das Leben tritt und die mich über mich hinauszieht. Und zweitens würde ich Spiritualität verstehen als die Befreiung des Menschen zu sich selbst. Und zwar nicht zu seinem kleinen Ich, sondern zu seinem höheren Selbst, das ihn eben in die Verbundenheit mit allem stellt, auch eben mit dem Göttlichen Selbst. Ja, also das gehört zu dieser existenziellen Synthese unbedingt mit dazu. Ich glaube, wir können integrale Zukunft nicht denken ohne Transzendenzbewusstsein und auch ohne die in uns lebende Kraft und Energie, die uns, wie gesagt, immer wieder versucht, uns über uns hinaus zu entwickeln und über uns hinaus zu ziehen.
Jetzt kann man natürlich von einem magisch-mythischen Hintergrund ziemlich auf eine bekannte Weise von Gottessehnsucht sprechen. Und es gibt in der Literatur der großen Weltreligionen und gerade ihren mystischen Kernen wirklich sehr, sehr viel und sehr kraftvolle Beispiele dieser Gottessehnsucht. Wenn man jetzt aber nicht in diesen mythischen Weltbild eingebunden spricht, sondern wirklich über dieses Mythische hinausgehend in die mentale, rationale und darüber hinausgehende Kultur hineingeht, was meinen wir dann, wenn wir von einer Gottessehnsucht sprechen? Wonach sehnt sich diese Sehnsucht?
Ich würde mal sagen, der Begriff Gottes ist so etwas wie eine Arbeitshypothese, wo wir uns auch hüten sollten, hier zu definieren oder zu umschreiben. Ich würde mal auf die vielleicht letzte allgemeine Formulierung in diesem Zusammenhang zurückgehen können. Sehen wir es als eine Energie an, als eine Energie auch, die uns berührt. Das ist für mich zunächst mal ein Punkt, auf den man sich vielleicht auch mit Menschen in unterschiedlichsten Religionen einigen könnte. Was meint das jetzt ganz konkret? Ich glaube, es ist im einzelnen Menschen das Gefühl, und ich würde sagen, das lebt in jedem einzelnen Menschen, dass da eine Sehnsucht ist nach Vereinigung, dass da eine Sehnsucht ist nach Ankommen, dass da eine Sehnsucht ist nach finaler, letzter Beheimatung. Also das, was wir auch alle als Urerfahrung in uns tragen. Wir waren einmal eins mit der Mutter im Mutterleib, bis wir auseinandergeschnitten wurden. Das Universum war einmal eins, bevor es auseinanderbarst und sich seitdem alles weiter voneinander fortentwickelt. Wir sind aus der Einheit gekommen. Und wenn wir von etwas her kommen, dann lebt zumindest im Unbewusstsein die Sehnsucht nach Wiederherstellung immer in uns fort. Nun würden wir natürlich einen großen Fehler machen, und das wäre sicherlich eine regressive Entwicklung, wenn wir das alles rückwärtsgewandt denken würden und empfinden würden. Ich glaube, es ist eine Kraft, es ist eine Energie, die uns wirklich auch von der Vergangenheit fort in eine neue Zukunft, in ein unbekanntes Land, wo eigentlich alles für uns liegt, hinziehen will. Und jetzt haben Sie die Frage gestellt, und wo kommt diese Sehnsucht her? Das finde ich eine Überlegung sehr, sehr spannend, die ich auch einfach jetzt gerne mal hier in den Raum dieser Sendung stellen möchte, und vielleicht reagiert ja auch der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin darauf. Man könnte sagen, die Sehnsucht lebt zwar im Menschen und im Letzten in jedem Menschen, auch wenn sie zivilisatorisch überlagert sein kann, durch die Sehnsucht nach anderen Menschen oder die Sehnsucht nach Dingen, nach Status, Geld und so weiter. Sie lebt also in uns, aber sie kommt nicht aus uns, sondern auch die Sehnsucht folgt dem großen Grundgesetz des Universums, dass alles auf Resonanz basiert. Mhm. Man könnte also sagen, die Sehnsucht, die in uns lebt, ist Resonanz einer anderen Sehnsucht, nämlich der Sehnsucht des Göttlichen nach Begegnung und Erkanntwerden durch das menschliche Du. Der Franziskus, der heilige Franz, der hat das in seiner schlichten Sprache, hat er das sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, was du suchst, ist das, was sucht. Was du suchst, ist das, was sucht. Wenn wir das ernst nehmen, mal für einen Moment lang ernst nehmen, heißt das, wenn wir in dieser Sehnsucht leben, nach dem Absoluten, nach Vereinigung, wenn es das ist, auch was uns im Innern immer zieht, dann sind wir bereits angekommen, wenn die Sehnsucht da ist. Dann stehen wir bereits allein dadurch in der Resonanz. Das finde ich einen wunderbaren Gedanken. Das ist deswegen auch, finde ich, so ein wunderbarer Gedanke, dass wir Sehnsucht nicht immer als etwas Defizitäres ansehen, mhm. als etwas, was uns aus der Gegenwart herausholen will, als etwas, was immer nach dem noch zu Vollendenden strebt und wo noch nichts im Moment da ist und greifbar. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn ich diese Sehnsucht in mir empfinde, weiß ich bereits, ich stehe in der Resonanz mit dem, wonach ich mich sehne.
Was ja auch in einem direkten Zusammenhang steht mit dem zweiten Teil, den Sie vorher angemerkt haben, mit der Befreiung zu sich selbst.
Ja.
Weil diese Formulierung, die Befreiung zu sich selbst, hat natürlich eine gewisse absurde Formulierung, die sich ja nur dann wirklich auflöst, wenn das Selbst nicht, damit nicht das gemeint ist, wo wir uns in der Regel identifizieren, sondern etwas, also was mich sehr angesprochen hat, also diese Franziskus-Formulierung, dass das, was sich sehnt, die Sehnsucht selber ist, die sich nach sich selber sehnt, hat ja auch damit zu tun, dass wir, und das hat dann sehr viel mit dieser kontemplativen Seite zu tun, hat auch sehr viel mit dieser Weisheit zu tun, dass all diese Identitäten und Rollen Rollen und Identitäten, die wir in einer komplexen Welt ja einnehmen müssen, zum Beispiel in diesem Gespräch, dass ich Sie befrage und dass wir einfach gewisse Rollen haben, das hat ja alles eine relative Berechtigung, aber dass das einfach nicht alles ist, dass da eine Realität dahinter auch vielleicht noch sogar noch mehr real ist, zu der es möglich ist, befreit zu sein. Das in einer Weise zu halten, die jetzt nicht irgendwie all die Komplexität unserer modernen und postmodernen Welt einfach beiseite schiebt und hier einfach mit dieser Welt nicht zu Rande kommen will, sondern das gleichzeitig zu halten. Das heißt, diese letztendliche Antwort der Befreiung zu sich selbst mit all diesen relativen Rollen und Aufgaben, die wir ja in dieser Welt haben und denen wir uns auch stellen müssen, gemeinsam zu halten, ist ja wahrscheinlich auch Teil dessen, was dann wirklich als integral gemeint sein könnte.
Es ist Teil dessen, was als integral gemeint sein könnte. Vielleicht noch einen Begriff hier eingefügt. Die Voraussetzung für all dies ist nach meiner Auffassung ein hohes Maß an Selbstreflexion. Mhm. Und jetzt aber eben eine Form von Selbstreflexion, die nicht mehr nur bei mir selbst in Form einer narzisstischen Selbstbespiegelung verbleibt, sondern die eben auch vom anderen Leben herkommend mich als Teil dieses Lebens sieht und erkennt. Also man könnte sagen, erst eine Selbsterkenntnis, die sich als innerste Erfahrung so der Teilhaftigkeit mit dem Ganzen, mit dem kosmischen Ganzen nicht verweigert, erst die führt zu einer wirklichen Seinserfahrung. Und die holt dann den Menschen aber auch, ja, ich würde mal sagen, aus der Verfangenheit in eine Kulissenwelt, in deren Spiegel er sich immer nur selbst in seinen jeweiligen Rollen, die er gerade hat, sah. Mhm. Also diese Rollen sind wichtig, die wir wahrnehmen, um in der Welt klarzukommen, aber sie sind nicht das Wesen unseres Seins. Und das ist eben wichtig, durch den Prozess der Selbstreflexion dieses wahrzunehmen und damit auch immer wieder die angemessene Relativität unseres So-Seins herzustellen. Mhm. Also Integralität bedeutet für mich nicht, dass wir alles, was wir bis jetzt errungen haben und wo wir gerade im Moment eben drinstehen, um jeden Preis halten und bewahren müssen. Es gibt sicherlich eben auch Entwicklungen in unserer menschlichen Evolution, wo wir gravierende Korrekturen vornehmen müssen. Und das ist gerade bezogen auf unser Verständnis von Leben und unsere Rolle, die wir als Menschen, als Personen im Evolutionsprozess haben. Und da liegen die zentralen, die wesentlichen Aufgaben, nämlich auch im Dienst zu stehen am Ganzen, die liegen noch vor uns. Mhm. Und da werden wir auch nicht mit den alten Antworten weiterkommen und auch nicht mit den Rezepten, die uns heute immer noch vorgebetet werden, auf die bezogen man eigentlich nur sagen kann, sie sind keine Hilfen, sondern sie sind das Problem selbst.
Ich möchte gerne noch auf eine Formulierung eingehen, die mir in Ihrer Arbeit sehr aufgefallen ist und wo ich gerne einfach mehr dazu noch hören würde, wo Sie von der Begegnung mit dem Du sprechen. Und hier auch von verschiedenen Ebenen dieser Begegnung mit dem Du, die ich sehr aufschlussreich fand. Also wo Sie diese Begegnung mit dem Du in der Schöpfung, mit Pflanzen, Natur, die Begegnung mit dem Du im Menschen, mit anderen Menschen, die Begegnung mit dem Du mit dem Göttlichen. Und dann, was dann für mich sehr überraschend kam, über diese Stufe noch hinaus, die Begegnung dem eigenen inneren Du gegenüber. Was mich doppelt überrascht hat, zwei Fragen daran. Inwiefern ist das eine Du-Begegnung und keine Ich-Begegnung? Und inwiefern ist gerade auch diese letzte Begegnung eine Begegnung, die diesen Du-Charakter hat, der ja doch eine sehr spezielle Perspektive hier einnimmt. Was ist Ihnen an dieser Perspektive so wichtig?
An dieser Perspektive ist für mich wichtig, dass Leben, wenn es diesen Namen verdient, Begegnung ist. Und Du ist für mich jetzt im Prinzip an dieser Stelle nur eine andere Umschreibung von Begegnung. Ich möchte das gerne mal durch einen Satz von Albert Schweitzer verdeutlichen. Also Albert Schweitzer ist ja der erste westliche herausragende Philosoph und gleichzeitig Mystiker, der einen umfassenden Lebensbegriff, der nicht mehr nur anthropozentrisch ist, entwickelt hat in seiner Lebensethik. Und er schreibt in seiner Autobiografie an einer Stelle den Satz, ich versuche ihn mal wörtlich zu zitieren, und du vertiefst dich in das Leben, schaust mit wachen Augen in das gewaltige, belebte Chaos des Seins. Und dann erfasst es dich wie einen Strudel. In allem erkennst du dich wieder. Alles, was dir nun begegnet, das bist du. Alles, was dir nun begegnet, das bist du. Du schaust also in die Welt und siehst, und was du siehst, den gibst du den Begriff des Du und du erkennst gleichzeitig, ich kann das Ich überhaupt nicht verstehen ohne das Du. Mhm. Und Ich und Du gehen auch ineinander über. Als ich das erste Mal gelesen habe, hat mich das erinnert an das apokryphe Thomas-Evangelium, das fünfte Evangelium. Mhm. Thomas war ja der immer Zweifelnde und er hat Jesus immer gefragt, Meister, wer sind wir? Meister, wer bist du? Er hat nicht locker gelassen. Und Jesus hat immer ganz trocken und nüchtern geantwortet. Also einmal, als er fragte, Meister, wer sind wir? Wer sollen wir sein? Jesus antwortet nur, werdet Vorübergehende. Also haftet nicht an. Und dann, Meister, wer bist du? Jesus antwortet, ich bin du. An anderer Stelle, Thomas fragt wieder, Meister, wer bist du? Und Jesus sagt, heb diesen Stein auf und du wirst mich erkennen. Zerschlag dieses Holz und du wirst mich sehen. Verstehen Sie? Mhm. Das meint du. Und auf das Göttliche bezogen ist es für mich, das sage ich jetzt bewusst als Kontemplationslehrer, ist es für mich die Begegnung in dem inneren Raum, den wir alle haben, den wir alle herrichten und einrichten können, indem wir zu den Tiefen unseres Selbst finden und indem wir uns berühren lassen können durch das, was wir das Göttliche nennen. Die entsprechende Empfindung und die entsprechende Bereitschaft und die entsprechende Übung vorausgesetzt.
Mit diesen ganzen Dimensionen, die Sie hier wirklich aufschlagen und auch mit der Tiefe, die hier einfach von Ihnen angesprochen ist, bleibt mir eine Frage, die ich hier vielleicht noch zuletzt stellen möchte, weil da ist einerseits diese Transzendenz, diese Direktheit, die ein Teil dieser kontemplativen Tradition ist. Andererseits ist hier auch diese evolutionäre Entwicklungsdimension, die Sie mit John Gaps angesprochen haben. Und ein Punkt, den Sie auch immer wieder ansprechen, ist, dass die integrative Bewusstseinskultur, die vielleicht ansteht, sehr viel damit zu tun haben, dass wir für dieses Ganze, das heißt, für diese transzendente Realität, wenn ich das so nennen kann, aber auch für ihre evolutive Entfaltung Verantwortung übernehmen, als Individuum und als Gesellschaft. Ist das vielleicht der zentrale Punkt, der eine integrale Bewusstseinskultur von einer modernen oder postmodernen Kultur unterscheiden würde?
Unbedingt. Also dieser uneingeschränkte Dienst am Leben, und gleichzeitig zu erkennen, dass dieser Dienst der schönste und der edelste ist, auch den wir uns selber tun können. Das würde ich schon so deutlich und so klar formulieren wollen. Ja.
Sehr schön. Dann würde ich gerne jetzt auch das Wort unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geben. Und dazu ganz kurz noch die Einwahldaten, unter denen Sie sich hier bei uns in der Sendung einwählen können. Für diejenigen, die schon regelmäßige Hörer sind, ganz kurz dazu gesagt, das sind neue Einwahlnummern. Wir haben hier einen neuen Telefonservice, den wir hier verwenden. Der wäre in Deutschland 0892-206-1640. In der Schweiz 043-508-0389, in Österreich 072-088-0877. Der Einwahlcode aus allen drei Ländern gleich, 22-45-56-5, ich sage es nochmal, 22-45-56-5, gefolgt von der Raute-Taste. Und als eine neue Einführung, die wir bis jetzt nicht gehabt hatten, wenn Sie an uns eine Frage stellen wollen, drücken Sie am Telefon die Stern-2-Tastenkombination, dann können wir Sie hier am Bildschirm auch sehen, dass Sie hier eine Frage stellen wollen und können Sie dann einzeln freischalten, also mit der Stern-2-Tastenkombination können Sie im übertragenen Sinn die Hand heben und sich sichtbar machen. Und wir können Sie hier im Studio freischalten. Wie immer besteht auch die Möglichkeit, sich schriftlich in das Gespräch mit einzubringen. Die E-Mail-Adresse, die uns hier im Studio erreicht, heißt radio@enlightennext.de. radio@enlightennext.de.
Herr Steininger,
ja.
Ich würde Sie bitten, dass Sie den Code nochmal wiederholen, denn da war er mehrmals abgeschnitten.
Okay.
Und dass Sie auch die E-Mail-Adresse nochmal wiederholen, langsam, denn auch da waren Worte abgeschnitten.
Dann mache ich beides gerne nochmal. Der Einmalcode ist 22 45 56 5, gefolgt von der Raute-Taste. 22 45 56 5. Die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.de. Vielleicht zuerst eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat, wo ein Hörer aus Österreich fragt: Ich würde mir wünschen, noch einen Fokus auf Empathie zu legen. Als Objekte schlage ich vor islamische Fundamentalismus und multinationale Killer wie Monsanto. Wie kann unsere westliche Kultur mit dem besser umgehen, vor allem der sogenannten einfache Mensch, der im Konsumismus gefangen ist oder scheint? Zweitens, die Postmoderne sind eine Mini-Mini-Minderheit. Ganz aktuelle Studie über die österreichische Jugend, die seit Jahren nicht wächst. Ist hier eine evolutionäre Entwicklung gegeben oder stecken wir fest und brauchen wir eine veritable Katastrophe? Danke und liebe Grüße. Wenn ich das direkt an Sie weiterreichen darf.
Ich würde gerne mit dem letzten beginnen, wobei beides ja sehr stark zusammenhängt. Also diese Aussagen, dass wir veritable Katastrophen brauchen, die hört man im Moment öfter. Es gab zum Jahresbeginn ein Interview in der Süddeutschen Zeitung mit einem der Mitverfasser des Berichts des Club of Rome aus dem Jahr 1972, der genau dies gesagt hat. Der hat gesagt, wir haben damals eigentlich alles schon erkannt, alles geschrieben und jeder hat es wissen können, es hat sich de facto nichts getan. Es kann sicherlich nicht nur so sein, es wird auch so sein, dass Katastrophen, in welchem Maße sie sich auch ereignen werden, einen wesentlichen Anschub auch geben für die notwendigen Entwicklungen. Ich bin kein Untergangsprophet, aber ich halte diese Katastrophen für sicher. Wir werden ihnen nicht mehr ausweichen können. Das ist das eine. Trotzdem sollten wir sie nicht beschreien. Und ich bin auch kein Anhänger von Theorien, die sagen, wir müssen gleichsam alle Menschen überzeugen, wir müssen die Massen dazu bewegen, dass sich etwas verändert. Das entzieht sich meiner Kraft, das entzieht sich meinem Zuständigkeitsbereich. Ich kann immer nur in dem Bereich leben und arbeiten, den ich überschaue und in den ich meine Kompetenzen einbringen kann. Und wenn das diejenigen, die das bis heute verstanden haben, wenn die das tun, wenn die das mit aller Kraft tun, dann wird sich dieser Planet auch verändern. Da bin ich zuversichtlich. Es waren in der Geschichte immer wieder auch herausragende Einzelgestalten. Es waren kleinere Bewegungen von Menschen, die trotzdem ganz große evolutionäre Anstöße gegeben haben und Kulturen umgekrempelt haben. Und ich lebe in diesem Vertrauen, das muss ich ganz offen sagen, ich lebe trotz aller anstehenden Katastrophen in diesem Vertrauen, dass der Mensch eine höhere Berufung hat, als diesen Planeten auszuplündern und sich dabei selber zu vernichten.
Die Frage nach der Katastrophe ist ja wirklich auch eine Frage, die in verschiedensten Zusammenhängen immer wieder jetzt gestellt wird. Und wenn man einfach in die Geschichte zurückblickt, kann man natürlich sagen, dass kann man ganz berechtigt sagen, dass oft Katastrophen auch wirklich Sprünge ausgelöst haben. Man kann natürlich auch sagen, dass Katastrophen oft auch Ursache für schweren Regressionen in unserer Kultur, in unserem Bewusstsein waren. Und ich weiß nicht, wie Ihr Eindruck ist, ich kenne diese Studie aus Österreich nicht, dass diese postmoderne kulturelle Schicht nicht am Wachsen ist. Ich habe vor allem in Deutschland den Eindruck, dass in den letzten Jahren hier im kulturell-kreativen Bereich Fragen aufbrechen und Fragen auch in einen gesellschaftlichen Diskurs kommen, die über einen säkulär-materialistischen Kontext hinaus wirklich in diese Richtung gehen, die Sie auch hier angeschnitten haben,
ja,
wo ich das Gefühl habe, ich kann statistisch nicht belegen, aber wo ich das Gefühl habe, dass hier nicht eine Regression am Werk ist, sondern dass hier wirklich etwas am Arbeiten ist, wo ich eigentlich ein großes Hoffnungspotenzial sehe. Ist das auch Ihre Wahrnehmung?
Das ist auch meine Wahrnehmung. Also dem stehe ich ganz ganz uneingeschränkt zu, Herr Steininger. Das nehme ich auch nicht nur in meinem persönlichen Umfeld, das nehme ich an den unterschiedlichsten Ecken und Enden unserer Kultur, nehme ich das wahr. Ich persönlich nehme es auch in Österreich wahr. Ich war gerade in der vergangenen Woche dort auf Veranstaltungen und würde da jetzt zunächst mal gar keinen Unterschied markieren. Würde da vielleicht auch solche Untersuchungen nicht zu hoch hängen. Da ist immer die Frage, wie sind sie durchgeführt worden, was waren das für Fragen und was hatten die Wissenschaftler selbst für ein Verständnis von Postmodernismus, nachdem sie dann gefragt haben. Sicherlich sind wir noch lange nicht an dem Punkt, an dem wir sein sollten. Und sicherlich gebe ich auch dem Hörer oder der Hörerin recht, die in der E-Mail geschrieben hat, dass wirklich der Großteil der Menschen doch auch noch diesem Materialismus hinterherläuft und in ihm auch gefangen ist. Das ist ganz zweifellos so. Und trotzdem haben wir einen völlig unübersehbaren, spürbaren, gleichsam körperlich greifbaren Aufbruch aus den unterschiedlichsten Punkten heraus, aus der Kultur heraus, aus der Wissenschaft heraus, selbst aus der Industrie heraus, aus der Wirtschaft heraus. Überall findet ein Aufwachen, findet ein zartes Erwachen statt. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren auch sehr, sehr viel positive Folgen haben wird, auch wenn das ein oder andere sicherlich etwas spät kommt und manches zu spät kommt.
Ich würde vielleicht noch eine persönliche Anmerkung dazu machen, die ein bisschen am Rande des Themas liegt, aber die ich trotzdem sehr spannend finde, weil ich ja Österreicher bin und mich viel im deutschen und im österreichischen Kontext bewege. Ich doch meine einen Unterschied zwischen dem kulturellen Milieu hier in Deutschland und in Österreich zu sehen, wo die Diskussion und die Reife in Deutschland eine andere Offenheit hat. Und man kann viel darüber diskutieren, was der Grund dafür ist und ob das überhaupt eine Wahrnehmung ist, die auf Realität beruht. Es ist zumindest meine Wahrnehmung. Sie hat meines Erachtens auch mit dem jeweiligen Umgang mit Geschichte und Verantwortlichkeit zu tun. Ich finde, gerade hier, wenn ich das als Österreicher so sagen darf, dass in Deutschland hier etwas in Bewegung ist, was sich auch im Vergleich mit anderen Ländern wie Frankreich oder England mit einer sehr, sehr reifen Diskussion auszeichnet. Man kann viel darüber reden, warum das so ist. Ich würde es so sehen, dass hier wirklich in diesem Kulturraum etwas, eine Offenheit für diese postmateriellen Werte und für eine integrale Kultur da ist, die ich eigentlich als sehr, sehr inspirierend empfinde.
Ich nehme das auch als sehr inspirierend wahr. Mir fehlt jetzt die Kompetenz und das Wissen zu beurteilen, ob das in anderen und wie das in anderen Ländern anders aussieht. Also ich habe nur vergangenen Montag war das, da war ich in Dornbirn in Vorarlberg, habe dort einen Vortrag gehalten vor 700 bis 800 Personen zu genau dem Thema, über das wir heute Abend auch geredet haben. Und das war eine unglaubliche Aufgeschlossenheit und eine unglaubliche positive Zustimmung auch zu diesen Gedanken. Also eine wirklich sehr, sehr schöne und auch ganz tiefe Erfahrung für mich.
Sehr schön. Wenn ich das jetzt richtig sehe, und ich weiß nicht, ob unsere neue technische Lösung da uns auch noch einen Streich spielt, sehe ich jetzt hier noch keine Hand, die sich hier gehoben hat. Wir haben aber einige E-Mail-Anfragen und davon möchte ich gerne eine weitere vorlesen. Da schreibt eine Hörerin: Herzlichen Dank für das faszinierende Gespräch, wo ich noch viel darüber nachdenken werde. Meine Frage geht nochmal zu der Frage, was ist integral? Herr Professor Eurich sagte, wenn ich das richtig verstand, dass integral nicht meint, alles einzuschließen. Es gibt auch einiges, was es vielleicht nicht einzuschließen bedarf. Gleichzeitig sprach er von der Begegnung als der einen Perspektive des Du und wie er zitierte, alles, was dir begegnet, bist du. Wenn das alles, was mir begegnet, auch alle Perspektiven, selbst die Sehnsucht, aus der meine Sehnsucht kommt, wie kann ich dann verstehen, dass das Integrale vielleicht doch nicht alles einschließen muss? Mit vielen Dank.
Ich glaube, das Integrale muss zunächst mal alles einschließen, was ist, um es zu erkennen. Um es also auch in den Prozess der Reflexion, in den Prozess der Selbstreflexion aufzunehmen. Dass wir nichts verdrängen, dass wir nichts übergehen, was für unsere Evolution wichtig war, vielleicht auch für mein ganz persönliches Leben wichtig war. Erst wenn ich erkannt habe und erst wenn ich verstanden habe, kann ich auch die Entscheidung dahingehend fällen, was möchte ich behalten, was möchte ich doch lieber hinter mir lassen, ob meine Entwicklung willen und wie möchte ich vorangehen. Ja, der Ken Wilber hat, glaube ich, dieses schöne Bild geprägt, Spiral Dynamics, also dass die Entwicklung, in der wir uns befinden, eine Spirale ist, eine Spirale in einer Aufwärtsbewegung. Mhm. Wir kommen also immer wieder in einer solchen Spiralbewegung an dem vorbei, auch was wir schon mal gesehen haben und wo wir auch wissen, das hat mit uns zu tun, aber auf jeweils einem anderen Niveau, auf jeweils, auch wenn es gut läuft, einer höheren Ebene. Und das sehe ich so ähnlich. Also wie gesagt, integral nochmal, wenn wir integral denken wollen, zunächst heißt das auch wirklich radikal erkennen, radikal verstehen, die Wege und die Irrwege, das Schöne und auch das Scheitern und all dieses als Teil des Weges zu sehen, zusammenzuführen und zu integrieren. Auf der Basis kann ich mich dann weiterentwickeln und werde ich auf dem Grund von erkannter Erfahrung Dinge eben überwinden, die in meiner persönlichen Evolution oder in der Evolution der Kultur kontraproduktiv, also negativ waren.
Mhm. Ja, sehr schön. Ich würde gerne direkt mit einer weiteren E-Mail-Frage hier fortsetzen wollen. Da schreibt wieder eine Hörerin. Lieber Professor Öhrich, vielen Dank für diese weiten, schönen Gedanken. Das Zitat Franziskus ist sehr bewegend. Wenn ich richtig gefolgt bin, so ist die Erfahrung der Sehnsucht selbst der Ausdruck Gottes. Nun, normalerweise sehe ich die Sehnsucht als eine Richtung und die Erfüllung als den göttlichen Ausdruck. Wie aber würden Sie die Erfüllung interpretieren? Ich meine es nicht spitzfindig, sondern freue mich auf Ihre Präzision.
Ja, mit der Erfüllung, es ist jetzt schade, dass ich Ihren Namen nicht kenne, sonst würde ich Sie anreden, aber mit der Erfüllung ist das natürlich so eine Sache, weil die Sehnsucht ist immer ambivalent. Sehnsucht ist etwas, das uns unterwegs hält, das uns in Bewegung hält. Und Sehnsucht zeichnet sich gerade dadurch auch aus, dass sie im Letzten, zumindest in unserer irdischen Existenz, dass sie im Letzten nicht ankommt. Sehnsucht zieht uns weiter. Sie hält uns, wie man in der mittelalterlichen Theologie gesagt hat, im Status viatoris, also in dem Zustand, unterwegs zu sein. Das, was auch Jesus meinte, wenn er zu seinen Jüngern sagte, werdet Vorübergehende. Bleibt nirgendwo haften, denn Gott ist immer größer. Bleibt nirgendwo ewig stehen, denn dahinter wartet immer noch ein weiterer, unerschlossener Raum. Man könnte sagen, die Sehnsucht erfüllt sich in der Bewegung. Die Sehnsucht erfüllt sich im Unterwegssein. Die Sehnsucht erfüllt sich darin, dass ich spüre, gezogen zu sein und geführt zu sein. Und dass ich vertrauen kann, auch wenn ich den Stern, der mich zieht, in der dunklen Nacht mal nicht sehe. Also so würde ich das, vielleicht nicht in der Präzision, die Sie sich erhoffen, aber so würde ich das umschreiben. Sehnsucht enthält immer ein letztes Unerklärbares, enthält immer einen letzten offenen Raum. Und das ist genau auch das Geheimnisvolle, was uns unterwegs hält und was uns zieht.
Herr Professor Öhrich, wir sind auch am Ende unserer Zeit angekommen. Herzlichen Dank für Ihre Erklärungen. Vielleicht kurz noch angemerkt, Sie werden eben auch an einem Kongress für Bewusstsein in der Akademie Heiligenfeld in Bad Kissingen am 6. bis 9. Juni sprechen. Das heißt, jemand, der Professor Öhrich noch direkt und persönlich hören möchte, in Bad Kissingen am Kongress Bewusstsein, Bewusstseinsforschung, Bewusstseinskultur und Bewusstseinsentwicklung, 6. bis 9. Juni, wird Professor Eich unter vielen anderen einer der Vortragenden sein. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hier zu Radienleiten Next gefunden haben. Und herzlichen Dank und auch herzlichen Dank unseren Zuhörern und einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Ja, das wünsche ich Ihnen allen auch. Einen schönen Abend.